Ja, bevor ich das mache, sage ich noch ein paar Takte zu mir. Vielleicht kannst du die Folie anschmeißen, da sieht man meine Familie. Einmal im Jahr versuchen wir mit unseren erwachsenen Kindern so Familienurlaub zu machen. Früher als Teenies haben sie irgendwann gesagt, wir haben keinen Bock mehr mit dir und mit euch in Urlaub zu fahren. Jetzt inzwischen wollen sie wieder. Links ist mein Sohn, der Jonathan. Der ist wie sein Papa Sozialarbeiter und ist jetzt hier in Nürnberg, nach Berlin hierher gekommen. Dann der alte Herr, das bin ich. Dann rechts daneben meine Tochter, die Sarah, die ist in Augsburg im Gebetshaus dort als Gebetshausmissionarin. Und ganz rechts meine liebe Frau, die Christina, mit der ich, muss man jetzt rechnen, 89 haben wir geheiratet. Dann sind wir im 37. 37? Ja, 37 Jahre verheiratet. Wir sind hier in der Gemeinde im Vaterhaus. Ich habe die damals mit gegründet, 2002, und durch verschiedene Phasen bin ich immer noch hier, wobei jetzt langsam auch für mich der Zeitpunkt ist, auch den Staffelstab weiterzugeben. Aber was mir sehr wichtig ist, ist, dass wir unsere junge Generation sehr ermutigen und deswegen fahren wir auch einmal im Jahr mit unseren Pfadfindern, den Royal Rangers, auf ein Camp. Muss die nächste Folie. 600 Kinder aus der ganzen Region kommen zusammen über die Pfingsttage eine Woche campen, Lagerfeuer, Musik, Bands, viel spannende Sachen. Und die Christina und ich, wir sind für die Küche zuständig. Nicht für die 600, sondern nur für unseren Stamm. Das sind so 35, 40 Kinder und Mitarbeiter. Und es ist richtig stark, das zu erleben. Und das hier, was ihr gerade seht, ist das Ratslagerfeuer. Das heißt, es ist am Ende, relativ am Ende dieses Camps, wird dann nachts ein Riesenfeuer. Das ist schon am Ende dieses Feuer. Das war ein Riesenfeuer, die waren 3 Meter ungefähr hoch. Dann wird das Evangelium verkündigt und dann wird eingeladen, wer sein Leben Jesus geben will. Und es ist so bewegend, wenn man dann sieht, wie Dutzende von Kindern nach vorne kommen und ihr Leben Jesus geben. Für manche das erste Mal, für andere mehrmals. Und dann wird gebetet, füreinander gebetet, dass der Geist Gottes Herzen berührt. Und ich war live dabei, habe das gesehen und es ist schon bewegend, wenn du so knallharte Teenie-Jungs siehst, die vorher noch richtig Rambazamba machen und dann Tränen überströmt einfach Jesus erleben. Das kann man nicht machen. Das ist der Geist Gottes, der da wirkt. Und das hier ist so ein Morgenappell. Und da gibt es immer Camp-Pastoren. Und einer dieser Camp-Pastoren war der Jabez Hurtig, der Stammleiter von einem Rancher-Stamm in Langwasser. Und es ist da auf die Entfernung, halt, ich muss immer mein Ding hier machen. Hier sieht man ihn mit dem roten Pfeil. Und hier hat man ihn nochmal in live. Ich kenne ihn gut. Und er ist der Einzige, den ich kenne, der den Namen Jabez trägt. Kennt jemand von euch noch einen Jabez? In der Bibel. Okay. Einen Zeitgenossen? Irgendjemand in der Verwandtschaft? Nein, wir werden wahrscheinlich auch gleich merken, warum dieser Name nicht so beliebt ist wie Ruth oder Deborah oder Samuel. Im Alten Testament, du hast es schon angesprochen, im ersten Chronikbuch gibt es einen Mann mit diesem Namen. Und genau 2 Verse sind über den geschrieben worden. In der ganzen Bibel finden wir nicht mehr Informationen über diesen Jabez, außer diesen 2 Versen. 2 Verse, die ihn kurz als Person beschreiben und dann sein Gebet noch, sein verzweifeltes Gebet mit eingeschrieben hat. Und dann heißt es am Schluss, und Gott erhörte dieses Gebet. Und dann geht es weiter. Im Jahr 2000 hat ein Bibellehrer und Autor, der Bruce Wilkinson, ein Buch geschrieben über das Gebet des Jabez. Kennt es jemand von euch? Hand hoch mal, wer es kennt. Okay, ja, einige kennen schon. Ich habe das damals auch gelesen und das hat mich sehr inspiriert. Hat auch mein Leben verändert. Mein Gebetsleben hat mein Denken verändert. Es ist ein kleines Büchlein, Sehr zu empfehlen. Also gleich eine Empfehlung. Habt ihr Büchertisch? Nee, habt ihr nicht. Sonst kann man es gleich besorgen. Gebet des Jabes. Und wir lesen uns mal diese Verse durch. Diese zwei Verse. Ein Mann namens Jabes war der angesehenste unter seinen Brüdern. Bei seiner Geburt hatte seine Mutter gesagt, ich habe ihn mit Schmerzen geboren und deshalb hatte sie ihn Jabes genannt. Jabes rief den Gott Israels an und sagte, segne mich und erweitere mein Gebiet, steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Diese Bitte erhörte Gott. Und Herr, so bete ich auch, dass du auch diese Worte, dein Wort lebendig machst, dass du uns ganz persönlich ansprichst, Heiliger Geist, und in unsere Situation diese Worte hineinbringst und Glauben wächst. In Jesu Namen. Was war der Jabes für ein Mann? Der war keiner der großen Helden im Alten Testament, so kein Mose, kein Abraham, kein Elia und so weiter. Aber doch heißt es, er war herausragend oder er war angesehen. Er war der angesehenste unter seinen Brüdern. Sonst hätte ihm der Schreiber von dem Chronikbuch nicht zwei Verse gewidmet. Das scheint nicht viel zu sein, aber wie du schon sagtest, das ist vermutlich das langweiligste Buch in der Bibel. Ja, man könnte auch ein Telefonbuch lesen. 9 Kapitel, nur Geschlechtsregister, Namen, Namen, Namen. Für uns, die wir keine Juden sind, langweilig. Für Juden dagegen sehr interessant. Ja, weil für die bedeuten die Geschlechtsregister, wo sie herkommen, ganz viel. Also das ist von daher für uns, ja, aus unserer Sicht sehr, sehr langweilig. Aber inmitten dieser Stammbäume und Geschlechtsregister, die er da aufschreibt, denkt er sich vermutlich, aber beim Jabes, da muss ich ein bisschen mehr schreiben, als nur wer ihn geboren hat. Und dann gibt es zwei Verse für ihn. Was war denn das Außergewöhnliche am Jabes? Wir haben ja nur diese zwei Verse. Natürlich muss man ein bisschen rein interpretieren, aber auf den Punkt gebracht ist es so. Es war ein Mann, der hatte keinen guten Start im Leben. Dann hat er ein außergewöhnliches Gebet gesprochen und dann hat Gott eingegriffen und sein Leben verändert. Das Gebet war der Schlüssel. Und dieses Gebet, schauen wir uns mal hier an, scheint auch nicht so außergewöhnlich zu sein. Vor allem ist es auch ziemlich kurz. Aber hinter jedem Satz stecken wichtige geistliche Prinzipien, die wir für unser Leben mitnehmen können. Und wenn wir die verstehen, wenn wir die umsetzen, wenn wir die in unser Gebetsleben mit einbauen, dann wirst du merken, wie dein Leben sich auch verändert. Aber lass mich das gleich hier sagen, das Gebet ist keine Zauberformel. So nach dem Motto, jetzt bet mal das Gebet des Jabes und dann bumm, geht's dir auf einem Schlag gut. Nein, es ist keine Zauberformel, sondern es geht darum, dass es in uns Erwartung, Glaube weckt und unser Denken erneuert. Segne mich, betet er, und erweitere mein Gebiet, steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. So übersetzt die NEÜ, ein bisschen poetischer, die Schlachterübersetzung. Oh, dass du mich segnen und meine Grenze erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vom Übel befreitest, dass ich keinen Schmerz mehr hätte. Wir gehen es mal durch. Es fängt an mit segne mich oder oh, dass du mich doch segnen mögest. Ist es nicht erstaunlich, dass Jabes so seine Bitte anfängt? Also uns wird immer gesagt, hey, wenn du Gebet anfängst, dann fang erstmal an mit Danke, Anbetung, Lob. Und er fängt gleich an, straight in so, segne mich. Ja, das klingt fast ein bisschen selbstsüchtig, so nach dem Motto, ich, mich, meine, mir, Herr, segne uns vier. Ja, so, das ist so der Trend auch in unserer Zeit, wir kennen es auch so, einfach, es geht um mich, ich will gut rauskommen, mir soll es gut gehen, mir, mir, mir. So klingt es erst. Aber um die Frage seiner Motivation zu klären, müssen wir doch ein bisschen ausführlicher uns das Leben von Jabes anschauen. Soweit wir wissen, lebte Jabes im Süden Israels, nicht lange nach der Eroberung Kanaans, zur Zeit der Richter. Er wurde im Stamm Juda geboren. Juda heißt übrigens Anbetung, Lobpreis. Also es war ein Stamm, der Anbetung und Lobpreis zu seinem Motto gemacht hat, zwar die Bestimmung. Und er wurde dann ein angesehener oder bedeutsamer Führer seines Stammes. Und seine Lebensgeschichte fängt ja mit seinem Namen an. Er heißt Jabes, weil seine Mutter ihn mit Schmerzen geboren hat. Jabes heißt Schmerz. Deswegen findest du auch nicht viele Jabes, ja, in unserer Zeit. Wer will sein Kind schon Schmerz nennen? Man kann auch übersetzen, der, der Schmerzen verursacht. Das klingt nicht sehr verheißungsvoll, oder? Na gut, alle Babys werden irgendwie mit Schmerzen geboren. Ja? Oder gibt es bei euch welche, wo das anders ist? Also ich war bei 2 Geburten dabei, ich habe ja nur 2 Kinder und die waren alle schwierig. Und vermutlich war die Geburt vom Jabes sehr traumatisch. Und damals hatten wir ja noch nicht so die Möglichkeiten wie heute. Entweder richtig schwierige, problematische Situation, Steißlage vielleicht, oder der Junge ist stecken geblieben im Geburtskanal. Vielleicht wäre die Mama fast gestorben, vielleicht wäre das Kind fast gestorben. Oder es gab familiäre Umstände, die die Mama dazu gebracht hat, ihr Kind Schmerz zu nennen. Und dieser Name war wie so ein dunkler Schatten über dem Leben von Jabes. Wie ein Fluch, könnte man sagen. Man kann sich das schon vorstellen, so ein bisschen die Nachbarskinder, ja, treffen sich früh am Morgen und so und sagt, hey, wie geht's dir heute Morgen? Sagt der andere, gar nicht gut, ich habe schon den Schmerz getroffen. Oder die Jungs spielen Fußball und so und sagen sie, hey, soll der Jabes noch mitspielen? Nee, den lassen wir nicht mitspielen, dann kommt nur Schmerz und Unglück in unsere Mannschaft. Also der Junge hat es bestimmt nicht leicht. Heute würde mir sagen, er wurde sicherlich sehr gemobbt. Weil die Namen in der Bibel viel mehr sind als nur irgendwelche Erkennungsmerkmale. Wir denken vielleicht, ach, ist doch nur ein Name. In der Bibel nicht. In der Bibel haben Namen eine größere Bedeutung. In der Bibel werden ganz viele Personennamen aufgeführt, ungefähr 3000 Namen. Und sehr häufig hat der Name, den eine Person bekommt, Aussagekraft über die Persönlichkeit, über den Charakter dieser Person, aber auch über die Bestimmung dieser Person. Es war manchmal wie eine Prophetie, ein prophetisches Wort. Zum Beispiel, wir machen mal ein kleines Quiz hier. Abraham, also hieß ja vorher Abram, dann Abraham heißt auf Deutsch Vater von vielen Nationen, Vater vieler Völker. Was steckt da drin? Eine Bestimmung. Ja, er wurde das auch. Oder Salomo heißt auf Deutsch? Frieden, hat was mit Frieden zu tun, genau. Shalom steckt da drin, genau. Das war der König des Friedens. Also das heißt, unter seiner Herrschaft hat Israel eine lange Zeit von Frieden erlebt. Deborah, ich habe ein bisschen in eure Homepage geguckt. Vor einigen Wochen gab es jemanden, der hat über Deborah gesprochen, die Kerstin Kramer. Könnt ihr euch erinnern? Hat sie gesagt, was Deborah bedeutet? Woher weißt du das? Die fleißige Biene, genau, so ungefähr. Ne? Die Mama hat euch gesagt, das ist so ein Mädel, das ist die fleißige Biene, war es eine Prophetin dann, ja, sehr aktiv. Natürlich Jeshua, wissen wir, Retter, genau, Josua, der Führer im Alten Testament auch, Retter. Und dann einen Namen aus dem Neuen Testament, kennt ihr den vielleicht, den Barnabas, Sohn des Trostes. So wichtig, dass wir solche, und das war er auch. Er war ein Ermutiger, er war ein Netzwerker. Der hat den Saul genommen, als alle noch gesagt haben, hey, da haben wir Angst vor dem, dass der uns ins Gefängnis schmeißt, der später dann Paulus wurde. Und er hatte wirklich was verstanden über Ermutigung. Das heißt, der Rufname, den eine Person in der Bibel bekommen hat, hatte prägende Kraft auf das Leben seines Trägers. Jetzt denk mal an deinen Namen. Hat dein Name Bedeutung für dich? Sag mal kurz mal so Hände hoch. Für wen hat es eine Bedeutung? Ist dein Name mehr als nur ein Rufname? So, ja. Okay. Für wen hat es keine Bedeutung? So, kannst du nichts mit anfangen? Ja. Ich wäre jetzt auch dabei. Bei der zweiten, wenn ich Norbert heiße ich. Und es das heißt, ich habe nur mal extra nachgegoogelt, ich wusste es zwar als Kind schon, aber es das heißt, der Schöne aus dem Norden, das kann ich ja noch irgendwie so annehmen. Oder Nordmann oder glänzender Nordmann, Licht des Nordens. Und als Kind fand ich es schon irgendwie cool, so, ja, wenn man so Wikingerbücher liest, ne, der glänzende Nordmann, so, das bin ich. Aber sonst hatte ich überhaupt keinen Bezug. Ich habe keinen Bezug zu dem Norden. So, ich fahre da mal in Urlaub hin nach Schweden oder so. Anders war es in den biblischen Zeiten und vielleicht auch bei dir anders. Du hast vielleicht für dich eine positive Bedeutung in deinem Namen entdeckt. Vielleicht ist es für dich auch so, dass du merkst, deine Eltern haben drüber gebetet, als sie dir den Namen gegeben haben. Und der Name ist auch für dich Bestimmung. So. Ich kenne einige Leute, die haben einen Namen, der ist nicht ganz so krass wie der Jabes, aber das ist wie so ein Fluch für sie. Spitznamen. Spitznamen können ganz nett sein, aber die können richtig verletzend sein. Eine Frau, die ich kenne, die ein bisschen, also die Probleme hatte mit Übergewicht, ihr ganzes Leben lang, wurde als Kind immer Mopperle genannt. Dickerle. So, ja. Und das war auch etwas, was sie total bestimmt hat. Sie hat sich immer so, ich bin jetzt Dickerle, ja, ich. Vielleicht hast du in deinem Leben auch solche Spitznamen erlebt oder manchmal sind es auch Ereignisse, ja, wie bei Jabes seiner Mama vielleicht auch, so prägende Erlebnisse, die dein Selbstbild, deine Lebensgestaltung stark geprägt haben. Denk mal drüber nach, was so in deinem Leben dich so geprägt hat. Du bist sehr alt schon hier, ne? Bist du über 90, oder? Über 90, du hast schon viel erlebt. Und denk mal drüber nach, was dein Leben so geprägt hat, was du erlebt hast an Krieg, ja, an Not. Dann gibt es viele Dinge in unserer Herkunftsfamilie, die uns geprägt haben, sowohl positive Dinge wie auch negative Dinge. Ich hoffe, ihr habt auch viel Gutes erlebt. Aber meistens ist es so, dass man an den negativen Dingen hängt. Und es sind Ereignisse, Erlebnisse, traumatische Erlebnisse, die mein ganzes Leben lang prägen können. Oder es sind Worte oder Sätze, die gesagt worden sind. Ich kann mich immer noch genau an eine Situation erinnern. Da war ich in der dritten Klasse. Ich bin jetzt 62 Jahre alt. Da war ich 9 Jahre alt. Das habe ich immer noch so präsent vor mir, als ich ein Diktat schreiben musste in der Schule. Und ich war relativ gut, aber ich hatte eine ziemlich schlechte Handschrift. Und dann hat der Lehrer mich nach vorne geholt. Da musste man damals immer nach vorne kommen. Und dann habe ich so ein bisschen rüber geguckt so und auch sehe mein Diktat. Ah, eine 2, war ich ganz relaxed so. Und dann sagte Norbert, du hast eine 2, das ist gut. Aber deine Schrift ist unter alles Sau. Und er schreit mich an und spupp, hat er mir eine voll geschmiert. Vor der ganzen Klasse. Meine Mama hat mir Jahre später erzählt, das haben wir dann recherchiert, dass ich in der Zeit jede Nacht mit einem Albtraum aufgewacht bin. Ich habe geschrien. Das war so eine Demütigung. Und das steckte so tief in mir drin. Ja, so eine Erfahrung. 5 Minuten, nicht mal 5 Minuten, 3 Minuten hat mein Leben geprägt, viel stärker als ich dachte. Dann habe ich nämlich Abitur gemacht, habe dann studiert, Lehramt hier in Nürnberg an der PH. So hieß damals Pädagogische Hochschule oder EWF. Und dann hatten wir einen Professor, Professor Dr. Glöckl. Und ich sehe den Mann und plötzlich merke ich, ich bin wie blockiert. Ängste kamen hoch. Ich habe überlegt, was ist denn? Dann hat er, wir mussten dann so ein Praktikum machen in der Schule. Ich war in der 5. Klasse, ich kann mich auch noch genau erinnern. Unterricht, 5. Klasse, Dehnungsfuge der Brücke. Ja, sagt es euch was? Brücken müssen sich ja dehnen. Habe ich mit einem wunderschönen Versuch gemacht und habe vorher eine UV, eine Unterrichtsvorbereitung, geschrieben und habe sie dem Herrn Glöckl gezeigt. Der war dann auch in meinem Unterricht gesessen. Und dann sagt er zu mir: Herr Knöll, Ihr Unterricht war sehr gut, aber diese UV, die Unterrichtsvorbereitung, ist unter aller Sau. Sowas können Sie nicht abgeben. Und dann war es vorbei. Und dann war ich blockiert und konnte nicht mehr studieren. Und ich habe mir überlegt, was ist los? Ich habe Ängste, Panik gehabt, bis ich dann in seelsorgerliche Gespräche gegangen bin, selber gebetet habe. Und dann hat Gott mir gezeigt, das ist die Geschichte von der 3. Klasse, damals, wo ich 9 Jahre alt war. Und Gott hat mich da, Gott sei Dank, auch geheilt. Aber ich wollte es nur an meinem Beispiel sagen, welche Kraft solche Ereignisse haben, solche Worte haben. Und ich könnte Geschichten über Geschichten erzählen, was ich im Laufe der Zeit erlebt habe bei anderen Menschen, wie prägend solche Dinge sind. Und ihr könnt euch jetzt ein bisschen vorstellen, wie es dem Jabes ging, wenn du so heißt. Manchmal ist es aber auch so, dass nicht nur andere über uns solche Sätze sprechen, sondern wir auch selber über uns. Wisst ihr, dass Worte Kraft haben, prägende Kraft? Durch sein Wort hat Gott die Welt geschaffen. In der Zunge, sagen die Sprüche, Sprüche 18, glaube ich, ist das Tod oder das Leben. Das, was ich spreche, hat Kraft. Und wenn wir über uns selber solche Dinge aussprechen, wie ich bin ein Versager, alles, was ich anpacke, gelingt nicht. Oder jemand hat mir kürzlich gesagt, der sagt immer, ich bin immer krank. Natürlich wird sie dann auch immer krank sein, weil sie Dinge ausspricht über sich. Und deswegen ist gut, mal selber zu reflektieren, was ich sage. Ja, klar, manchmal rutscht dann das so raus, ja, man bin so vergesslich oder so. Aber manchmal sind es Worte, die wir immer wieder sagen, wo wir immer wieder uns festlegen und sagen, ich bin ein Dummerle, ich schaffe nie was, ich bin ein Versager. Und das hat Kraft über uns. Und wenn jemand Schmerz in der Bibel heißt, dann ist es keine gute Zukunft, die der Kerl vor sich hat. Aber, jetzt kommt das große Aber, Game Changer, der Wendepunkt. Der Jabes hörte von dem Gott Israels, wahrscheinlich von seinen Eltern oder von Verwandten. Er hörte von den Taten der Befreiung. Er hörte von den Wundern, die Gott getan hat in seinem Volk und von den Segnungen, die er seinem Volk geschenkt hat. Und dann fing er an, diesen Gott um ein Wunder in seinem Leben anzuflehen. Ich glaube, das war ein flehendes Gebet, ein verzweifeltes Gebet, dass du mich doch segnen mögest, du Gott, der Segen schenkt. Und im Hebräischen, im Originaltext, könnte man sich so vorstellen, dieser Satz war mit 5 Ausrufezeichen versehen. Bam, bam, bam. Er war so verzweifelt, sagte, ich brauche deinen Segen. Er wusste, seine Vergangenheit war elend, seine Zukunft, kommt in diesem Bild, KI generiert natürlich, ne? Kommt es ganz gut raus. Die KI kann nicht richtig zählen übrigens, das sind 6 Finger, die der hat hier. Ich habe es gar nicht gemerkt, jemand hat mich darauf aufmerksam gemacht. Egal, also lass uns auf ihn schauen. Er hatte eine schlechte Vergangenheit, seine Zukunft ist auch nicht so berauschend. Und deswegen richtet er seinen Blick zu Gott. Und er bittet einfach darum, dass Gott sein Leben verändert und ihn segnet. Und zwar volle Kanne. Und tatsächlich, ab diesem Moment beginnt Gott in seinem Leben einzugreifen. Gott hat dieses Gebet gefallen. Er war nicht so, dass er gesagt hat, also Jabes, du könntest ein bisschen höflicher sein, fang doch mal dein Gebet mit Danke an und nicht gleich mit Segne mich, Herr. Gott hat es gefallen, weil er so verzweifelt war. Und das habe ich immer wieder festgestellt, dass Gott bestimmte Dinge sehr gefallen. Diese Kühnheit manchmal, wo wir manchmal sagen, das ist sogar frech gegenüber Gott. Das Kämpferische so, das gefällt Gott, wenn Leute im Glauben aufstehen und sagen, Herr, das will ich, nicht wegen mir, sondern damit mein Leben sich verändert und ich ein Segen sein kann. Was bedeutet der Segen Gottes? Übertragung von Gottes heilvoller Macht. Also wenn wir den Segen Gottes empfangen, dann bekommen wir etwas, was wir nicht in unseren menschlichen Ressourcen haben. Wir bekommen etwas, was nur der allmächtige Gott schenken kann. Güte, Gunst, Gnade, Gelingen, was auch immer. Im Buch der Sprüche lesen wir, der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts bei. Deswegen sagen die Alten oder auch hier jetzt viele von uns sagen, an Gottes Segen ist, ihr kennt es, an Gottes Segen ist alles gelegen. Warum? Weil wir das spüren, weil wir das merken. Wir sind begrenzt. Unsere Ressourcen lange nicht aus. Gott hat uns viele Fähigkeiten gegeben. Viele Dinge können wir bewegen. Aber wenn wir solche traumatischen Dinge erleben, wenn wir so krasse Sachen erleben, brauchen wir eine heilende Kraft, die wir nicht von uns aus selber haben. Wir brauchen jemanden, der uns berührt. Und der Jabes wusste es. Er hatte in seinem Leben nicht das, was er braucht, damit sein Leben sich verändert. Und ich möchte es ganz klar sagen, es gibt einen Ort in der Menschheitsgeschichte, einen Ort der Wendepunkt wird für jeden, der daran glaubt. Und das ist dieser Ort, dieses Kreuz, nicht dieses Kreuz, aber das Kreuz. Das ist der Ort, an dem sich alles wendet, an dem Fluch zum Segen umgewandelt wird. Und deswegen schreibt es der Paulus an die Galater. Von diesem Fluch des Gesetzes hat Christus uns freigekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch auf sich nahm. Andere Übersetzung heißt es, er wurde zum Fluch. Denn es steht geschrieben, wer am Kreuz hängt, ist verflucht. So sollte der Segen, den Abraham erhielt durch Jesus Christus, zu allen Völkern kommen, damit wir durch den Glauben den zugesagten Geist empfingen. Das ist die gute Botschaft, das ist das Evangelium. Am Kreuz wird der Fluch auch in deinem Leben zum Segen verwandelt. Was immer dein Leben geprägt hat, an negativen Dingen, an Verletzungen, an traumatischen Sachen, das ist die Antwort. Gott gebraucht Therapeuten, alles gut. Aber das ist die Quelle, wo Heilung fließt, wo Wiederherstellung kommt, wo Umgestaltung kommt. Das ist ein Tausch, den wir regelrecht eingehen. Wir bringen unsere Schmerzen, wir bringen unsere Verletzungen, wir bringen diesen Fluch, was unser Leben bestimmt hat und eingegrenzt hat, und wir empfangen seinen Segen im Glauben. Das können wir tun. Und die Motivation ist, wir empfangen den Segen nicht nur, dass es uns gut geht. Das ist eine Nebenwirkung. Wir empfangen den Segen, damit wir ein Segen sind für andere. So war es für das Volk Israel gedacht, so war es für Abraham gedacht. Ja, wir sind gesegnet, um andere zu segnen. Aber ich möchte ganz klar sagen, es gibt eine Bedingung dazu. Wir müssen lernen, diesen Segen, den Gott uns gibt, auch in unseren Alltag zu aktivieren. Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Ich erkläre es auch gleich, was ich da meine. Ich muss mir bewusst machen, als Jesus-Nachfolger, dass ich schon gesegnet bin. Ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist. Du bist schon gesegnet in der Verbindung mit Jesus Christus, indem du eine Beziehung mit ihm hast. Aber das nützt dir nichts, wenn du das irgendwie weißt. Du musst es auch auf die Straße bringen, in deinen Alltag bringen. Dass du die Bereiche deines Lebens anschaust, wo du merkst, hey, in dem Bereich meines Lebens, da ist noch nicht der Segen Gottes sichtbar. Und dann kannst du das hineinsprechen, kannst du es hineinbeten. Das mache ich, habe ich selber immer wieder auch gemacht und mache es immer wieder im Bereich. Ich sage mal als Beispiel Finanzen. Wenn du merkst, deine Finanzen sind nicht gesegnet, da ist ein Räuber aktiv, der raubt dir immer. Ja? Dann fang an, darüber zu beten, das hineinzusprechen und dann zu hören, was Gott dir sagt. Und ich bin mir ganz sicher, Gott wird zu dir sprechen. Und eines der ersten Sachen, die er sagen wird, ist, sei großzügig. Denn das ist, was das Wort Gottes sagt. Sei großzügig und gib. Und dann wirst du gesegnet, auch in deinen Finanzen. So wichtig, dass wir das verstehen. Ja? Dass wir, ach, ich bin gesegnet. Nützt mir nichts, wenn ich das sage, wenn das nicht in meinem Leben sichtbar wird. Und wir bringen das hinein durch Gebet, indem wir es auch aussprechen. Ganz konkret in die Bereiche meines Lebens, die noch nicht vom Segen Gottes berührt sind. Deswegen schauen wir uns das hier nochmal an, diesen Vers, den der Paulus auch in die Epheser schreibt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in den himmlischen Regionen durch Christus. Wow. Wir sind gesegnet. Unsere Aufgabe ist es, aktiv zu empfangen, im Glauben. Empfangen heißt viel Glauben, ja? Im Vertrauen. Ich empfange das, das ist ein Geschenk, das darfst du empfangen nehmen. Diesen Segen Gottes in all den Bereichen deines Lebens, Ehe, Familie, deine Arbeit, was immer du anpackst, es soll gesegnet sein. Denn dazu hat Gott uns bestimmt. Dass wir gesegnet sind. Das heißt nicht, dass alles im Leben einfach und easy ist, aber dass wir gesegnet sind, damit der Segen Gottes durch uns auch in diese Welt hineingehen kann. Das Gebet geht weiter. Er betet als zweites, der liebe Jabes, und dass du mein Gebiet erweitern mögest. Wow. Das ist die Bitte, dass unsere Kapazitäten, unsere Grenzen in unserem Leben erweitert werden. Damit unser Leben fruchtbar wird, Freunde, ganz wichtig. Dazu hat uns Jesus bestimmt, lest mal Johannes 15, dass wir Frucht bringen. Frucht, die bleibt. Viel Frucht, nicht ein bisschen. Viel Frucht. Und das können wir nur, wenn wir auch erleben, wie Gott unsere Grenzen erweitert, wie unsere menschlichen Begrenzungen sich erweitern. Und jetzt hört mir gut zu, das ist mir sehr wichtig, das zu sagen. Manche Grenzen sind von Gott gesetzt. Ein bestimmtes Maß hat Gott uns gegeben an Kraft, an Kapazität, an Kompetenz und so weiter. Und da, wenn du drüber hinausgehst, dann wird es schwierig. Ja? Dann rutschst du wirklich in Burnout. Aber meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen, und da schließe ich mich ein, meine eigene Geschichte zeigt es, dass wir unter unseren Begrenzungen oder innerhalb unserer menschlichen Begrenzungen nur gelebt haben. Diese Erfahrung, was ich vorhin erzählt habe, hat mich so geprägt, dass ich gedacht habe, ich schaff's nicht. Ich kann kein Lehrer sein. Ich krieg das nicht hin. So, das war so tief drin. Das war nicht die Grenze, die Gott mir gegeben hat. Das war durch biografisch bedingt, ja, durch diese Erfahrung. Und wie oft ist es so? Eine der größten Begrenzungen in unserem Leben sind, ich sage es ganz klar, sind Ängste. In meinem eigenen Leben habe ich viele Dinge, die Gott mir gesagt hat, dass ich tun soll, nicht gemacht aus Angst, schlicht und ergreifend. Menschenfurcht. Was werden die Leute sagen? Wie werde ich dastehen? Und so weiter. Angst zu versagen. Glaube ist ja immer Risiko. Ja? Du hast das vorhin auch mit dem Risiko ein bisschen gesagt. Wenn immer wir im Glauben was angehen, ist es immer Risiko. Wir können da versagen. Und diese Angst zu versagen oder irgendwelche andere Ängste, Angst hat ja viele, hat ja tausend Gesichter, das sind Eingrenzungen, Beschränkungen in unserem Leben, die uns so zurückhalten. Wegen Angst und Unglaube ist das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste herumgelaufen. Hätte nicht sein müssen. Das verheißene Land war da, aber sie haben den Kundschaftern mehr geglaubt, diesen Zehn, die gesagt haben, riesengroß sind die Riesen, die fressen uns zum Frühstück. Und nur zwei haben gesagt, Quatsch, hey, die hat Gott uns in die Hand gegeben, eine ganz andere Perspektive. Angst und Unglaube sind solche Begrenzungen. Und deswegen ist dieses Gebet so relevant für uns. Herr, erweitere meine Grenzen. Mein erstes Gebet in diese Richtung, da kannte ich das noch gar nicht vom Jabes, war, als ich in der Jugend war, gemerkt habe, Gott ruft mich auch in den Dienst. Und ich hatte solche Angst, vor Menschen zu stehen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen heute. Aber wenn ich hatte in der Schule, wenn ich Referat halten musste, hatte ich immer Magenkrämpfe. So schwer, dass ich richtige Schmerzen hatte. Dann in der Jugendgruppe, wenn ich ein Referat oder halt so eine Andacht halten wollte, ich habe so gezittert, ich hatte solche Ängste. Und ich habe gesagt, Gott, wenn du mich rufst, dann müssen die Ängste verschwinden. Sonst geht es nicht. Ich habe keinen Bock auf so jede Woche solche Panikzustände. Und Gott hat es nicht in einem Moment getan, sondern Schritt für Schritt für Schritt. Und Angst ist immer noch ein Thema, eine Herausforderung in meinem Leben, aber ich weiß inzwischen besser, damit umzugehen. Und mein Gebet war auch, erweitere meine Grenzen. Ich will da nicht stehen bleiben. Ich will diese Limitationen in meinem Leben nicht akzeptieren, sondern ich will darüber hinausgehen. Und im Jabes ging es darum, dass eine größere Wirksamkeit hineinkommt. Und möchte ich ganz persönlich fragen, denk mal drüber nach, entweder jetzt oder mal zu Hause, bist du schon in dem Maß, das Gott dir gegeben hat, oder ist da noch Luft nach oben? Lebst du schon in der Wirksamkeit, die Gott dir gegeben hat, oder gibt es da noch mehr? Ich glaube, die meisten von uns denken zu gering von sich. Das ist meine Vermutung. Die gute Nachricht ist, Gott gebraucht schwache Menschen, die sich total abhängig machen von ihm. Das sind die Menschen, die Gott gebrauchen kann. Schwache Menschen, die aber nicht auf ihre Schwäche und ihre Begrenzung fokussiert bleibt. Wie oft habe ich das gehört? Ah, das kann ich nicht. Ich bin so eine arme Maus oder kleine Maus, so unbedeutend. Ich kann das nicht. Natürlich kannst du es nicht von dir aus, aber wenn Gott dich ruft, dann kannst du es, weil er deine Befähigung ist. Paulus sagt, ich vermag alles in dem, der mich kräftigt, Christus. Alles. Das heißt, wo immer Gott dich ruft, dann